Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jonas Reser am Mikrofon. Schönen guten Abend. Irgendwie geht's im Endeffekt immer ums Klima. Die Bundesregierung investiert in die Bahn 86 Milliarden Euro in den nächsten 10 Jahren. So viel wie noch nie. Fridays for Future appellieren auf dem Stuttgarter Flughafen an Urlauber und Vielflieger. Und angesichts der Hitze wird auch über ein angepasstes Arbeitsrecht diskutiert. Außerdem die Debatte um die vermeintlichen Todeslisten rechtsextremer Gruppen. Und auf der zweiten Alpenetappe der Tour de France sorgt ein krasser Wetterumschwung für einen Führungswechsel. Soweit ein kleiner Themenüberblick der kommenden halben Stunde. Und auch im Hintergrund im Anschluss geht es ums Klima. Vor 25 Jahren wurde in Hessen erstmals Ozonalarm ausgerufen. Das ist dann Thema hier um 18.40 Uhr. Mehr Fahrgäste, bessere Pünktlichkeit, aber weniger Gewinn. Das waren die Eckdaten der Halbjahresbilanz der Deutschen Bahn. Das wurde gestern vorgestellt. Wie da schon angekündigt, haben sich Bund und Bahn nun auf ein milliardenschweres Investitionsprogramm geeinigt. 86 Milliarden Euro schwer soll es sein, so viel wie noch nie. Dennoch bleiben einige Fragezeichen, die Katharina Hamberger erläutert.
Verspätungen, Störungen, Bahnreisende kennen genug Gründe, um sich über die Deutsche Bahn zu ärgern. Ursache dafür ist auch oft der Zustand des Schienennetzes. Nun wollen Bund und Bahn mehr Geld als je zuvor für Modernisierung und Erhalt dieses Netzes in die Hand nehmen. Schon gestern bei der Pressekonferenz zur Halbjahresbilanz der Bahn deutete sich das an. Eine Summe wurde jedoch noch nicht genannt.
Ich will deshalb vorsichtig sein, weil wir gerade noch rechnen, auf welche Bruttosummen wir kommen,
sagte Bahninfrastrukturvorstand Ronald Pofalla. Heute sickerte dann durch, man hat sich bei der neuen, der dritten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, kurz LUV 3, die festlegt, wie viel Geld Bahn und Bund über einen bestimmten Zeitraum investieren, auf 86,2 Milliarden Euro geeinigt, die verteilt über die kommenden 10 Jahre ausgegeben werden sollen. Das ist deutlich mehr Geld als bisher. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer spricht vom größten Modernisierungsprogramm für die Schiene, das es je in Deutschland gegeben habe. Die sogenannte LUV 2 sah noch 28 Milliarden Euro verteilt auf 5 Jahre vor. 2019 läuft diese Vereinbarung aus. Der Großteil des Geldes, das nun in den nächsten 10 Jahren investiert werden soll, kommt vom Bund, nämlich 62 Milliarden Euro, von der Bahn 24,2 Milliarden Euro. Laut Verkehrsministerium soll das Geld für die Instandhaltung des Schienennetzes ausgegeben werden, aber auch für Barrierefreiheit und die Eisenbahnbrücken. Rund 2000 Brücken soll die Bahn innerhalb der Laufzeit der LUV 3 erneuern. Das sieht offenbar die Abmachung mit dem Bund vor. Bis Ende August soll ein entsprechender Vertrag stehen, in dem die Vereinbarung festgeschrieben wird. Dann geht dieser ins parlamentarische Verfahren, denn es bedarf noch der Zustimmung des Bundestages. Dass diese auch zügig folgen wird, davon ist Ulrich Lange, stellvertretender Unionsfraktionsvorsitzender mit dem Zuständigkeitsbereich Verkehr, überzeugt. Er lobte die Einigung seines CSU-Freundes Scheuer mit der Bahn. Diese sei wichtig, um das Gleissystem zu modernisieren.
Positiv ist auch die lange Laufzeit der Vereinbarung. Damit haben sowohl die Bahn als auch die Bauunternehmen Planungssicherheit für die nächsten 10 Jahre.
So CSU-Politiker Lange. SPD-Haushaltspolitiker Johannes Kahrs hingegen ist skeptisch, was die Summe, die der Bund investieren will, betrifft. Denn im Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2020 heißt es, für die LUV 3 stellt der Bund im Zeitraum 2020 bis 2029 als Infrastrukturbeitrag insgesamt 51,4 Milliarden Euro zur Verfügung und eben nicht 62 Milliarden. Kahrs meinte in der Rheinischen Post, die Summe, die nun für die LUV genannt werde, könne sich nur durch das abenteuerliche Hinzurechnen von Sonderprogrammen ergeben. Aus der Opposition kommen hingegen zunächst auch lobende Töne zur neuen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung.
Die Bahn muss dringend Investitionen in hoher Höhe zur Verfügung gestellt bekommen. Das begrüßen wir sehr, dass hier ein Schritt nach vorne gegangen wäre für eine moderne Bahn, die dann eben auch sowohl die Menschen als auch Güter auf die Schiene bringt.
Sagte FDP-Verkehrspolitikerin Daniela Kluckert unserem Hauptstadtstudio. Gleichzeitig meint sie aber auch, dass nur mehr Geld in die Hand zu nehmen nicht ausreicht. Es brauche dringend eine grundsätzliche Organisationsreform bei der Bahn, so Kluckert. Matthias Gastel, Verkehrsexperte der Grünen Bundestagsfraktion, nennt die Vereinbarung von Bahn und Bund einen richtigen Schritt. Allerdings kenne er den genauen Vertragsinhalt noch nicht. Da gelte es noch genau hinzuschauen, um zu einer abschließenden Bewertung zu kommen. Wie FDP-Politikerin Kluckert meint auch Gastel, dass es allein mit mehr Geld noch nicht getan ist. Es müsste aus seiner Sicht auch der Preisanstieg beim Verkehrswegebau gebremst werden.
Und deswegen sagen wir, weniger Aus- und Neubau von Straßen, damit die begrenzten Kapazitäten der Bauwirtschaft wirklich auf die Schiene konzentriert werden.
Straßen seien in den vergangenen Jahrzehnten genug gebaut worden. Nun müsse endlich die Schiene dran sein, meint Grünen-Politiker Gastel.
Die Diskussion über die Bahnoffensive der Bundesregierung. Das war der Beitrag von Katharina Hamberger. Als letzte Bundesländer gehen heute Baden-Württemberg und Bayern in die Sommerferien. Anlass war das für zahlreiche Klimaaktivisten, um am Stuttgarter Flughafen ihre freitägliche Demo abzuhalten. Die Klimadebatte hat aber nicht nur die Urlauber und Vielflieger erreicht. Auch in anderen Gesellschaftsbereichen hält sie weiter an. Barbara Schmidt-Matern fasst den heutigen Diskussionstag zusammen.
30 Euro Stuttgart, Berlin. Wo bleibt die Steuer auf Kerosin?
Wie zuvor schon angekündigt, machten sie ordentlich Krach und warfen Dutzende Papierflieger in die Stuttgarter Flughafenhalle. Mit gut 350 Teilnehmern war es die erste Protestaktion der Fridays for Future-Bewegung auf einem deutschen Flughafen.
Also heute ist zum einen der Tag, an dem die meisten Leute fliegen werden ab Stuttgart, weil eben Ferienbeginn ist. Dagegen wollen wir ein ganz großes Zeichen setzen. Und zum anderen fordern wir, dass bis Ende 2019 sämtliche Subventionen für fossile Energieträger, also zum Beispiel Kerosin, gestrichen werden, sowie eine CO2-Steuer von 180 Euro pro Tonne CO2, die emittiert wird.
Was Klimaaktivist Kolja Schultheister verlangt, wird von vielen Deutschen unterstützt. Zugleich aber melden die Fluglinien neue Rekorde bei den Passagierzahlen. Diesen Widerspruch aufzulösen, sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, mahnt Ottmar Edenhofer, Direktor des Klimafolgeninstituts in Potsdam.
Der klassische Satz von Goethe, tu das Rechte nur in deinen Sachen, der Rest wird sich von selber machen, stimmt in der Klimapolitik nicht.
Nicht nur Mensch und Tier, auch die Bäume leiden unter der Hitze. Förster und Waldbesitzer in ganz Deutschland versetzt das in große Sorge.
Die Wälder, die seit Jahrzehnten durch Schadstoffeinträge bzw. durch Überdüngung aus der Luft entsprechend gestresst sind, sie werden jetzt ein erstes großes Opfer der Klimakrise,
warnt Hubert Weiger, Vorsitzender der Naturschutzorganisation BUND im ARD-Hörfunk. Wurde in den letzten Wochen im Zuge der CO2-Preisdebatte vor allem über klimaschädliches Autofahren und Heizen diskutiert, verlagert sich die Diskussion jetzt in der Urlaubszeit hin zum Thema Reisen. Dabei geht es nicht nur um den Billigflug nach Mallorca, sondern auch um Dienstreisen. Rund 230.000 Mal sind allein die Bundesbeamten vergangenes Jahr im Inland geflogen.
Das liegt an der Teilung zwischen Bonn und Berlin nach dem Umzug der Bundesregierung nach der deutschen Einheit,
erklärt Robert Habeck am Morgen im ZDF. Und dann überrascht der Grünen-Chef mit folgender Aussage. Obwohl das Bonn-Berlin-Gesetz vor allem klimapolitisch umstritten ist, meint Habeck:
Dennoch würde ich diese Frage von Zusammenlegung der Ministerien nicht als erste Frage stellen, denn das ist Strukturpolitik und das ist auch okay.
Das SPD-geführte Bundesumweltministerium sieht hingegen Verbesserungsbedarf. Das Ressort gehört im Kabinett zu den Häusern mit jeweils 2 Dienstorten in Berlin und Bonn. Man habe die Zahl der Videokonferenzen bereits deutlich ausgebaut, teilt eine Sprecherin des Umweltministeriums mit. Weiter plädiert das Haus für eine Änderung des Bundesreisekostengesetzes, um die Umweltverträglichkeit stärker zu berücksichtigen. Gemeinsam mit den Grünen gibt es zudem Überlegungen, Bonner Kolleginnen und Kollegen per Videoleitung hinzuzuschalten bei Sitzungen des Umweltausschusses im Bundestag. Auch Bahnreisende spüren die Folgen der hohen Temperaturen. Das überhitzte Schienennetz und ausgefallene Klimaanlagen bereiten Verdruss. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt fordert unterdessen angesichts des Klimawandels Änderungen im Arbeitsrecht.
Insofern, glaube ich, muss man jetzt sehr danach schauen, welche Möglichkeiten man hat für Arbeitszeitkonten, für hitzefrei, für Homeoffice.
Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer begrüßt die Vorschläge der Grünen und der Deutsche Gewerkschaftsbund regt an, bei großer Hitze oder im Winter einen Ausgleich für Arbeitszwangpausen zu zahlen. Wenn aufgrund der Wetterverhältnisse nicht gearbeitet werden kann, würde Arbeitern dann ein Ausfallgeld in Höhe von 60% des letzten Nettolohns ausgezahlt, schlägt DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach in den Zeitungen der Funke Mediengruppe vor.
Politische Folgen der Hitzedebatte, das war der Beitrag von Barbara Schmidt-Matern. Echte Gefahr oder doch nur Angstmacherei? Wir umgehen mit vermeintlichen Todeslisten von Rechtsextremisten, die jüngst publik geworden sind. Während die Behörden eher zu beschwichtigen versuchen, warnen die Betroffenen selbst vor Verharmlosung. Panayotis Gavriles berichtet.
Peter Ritter sitzt für die Linke im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört zu den knapp 1200 Personen und Institutionen, die einen Brief vom Innenministerium bekommen haben. Ritter und den anderen wird darin mitgeteilt, dass ihre Namen auf den Listen der mutmaßlich rechtsterroristischen Gruppe Nordkreuz auftauchen. Das erschüttere ihn nicht, so Ritter im Deutschlandfunk.
Mich erschüttert eher der Umgang der Behörden mit diesem Thema, dass man verharmlost und relativiert. Wenn ich von Listen höre, wo Materialsammlungen von Menschen auftauchen, dann gehen bei mir alle Alarmglocken an. Das ist aber bei den zuständigen Behörden leider nicht der Fall.
Die Listen mit Telefonnummern und Adressen von Personen waren bereits vor 2 Jahren gefunden worden, im Zuge der Ermittlungen gegen 2 Beschuldigte. Die Bundesanwaltschaft wirft einem Anwalt und einem früheren Polizisten vor, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Die mutmaßlichen Nordkreuz-Mitglieder sollen geplant haben, aus ihrer Sicht unliebsame Politiker und Personen aus dem linken Spektrum zu töten. Aber auch die AfD soll aufgelistet sein. Nach Angaben des Bundestagsabgeordneten und Landessprechers der AfD Mecklenburg-Vorpommern, Leif Erik Holm, habe auch seine Partei einen entsprechenden Brief vom LKA bekommen. Für Holm handele es sich demnach um einen wild zusammenkopierten Datensatz aus öffentlich zugänglichen Adressen, heißt es. Das BKA schreibt aber, es handele sich auch um gezielt recherchierte Informationen zu einzelnen Personen. Der linken Politiker Ritter warnt indes davor, rechte Gewalt zu verharmlosen.
Ich will hier an den Mord an Lübcke erinnern. Ich will hier an die Bombendrohung gegen die Parteizentrale der Linken in Berlin erinnern. Oder jüngst den Sprengstoffanschlag auf eine linke Stadträtin in Zittau. Wenn man in solchen Zusammenhängen dann davon redet, dass es keine akuten Bedrohungssituationen gäbe, dann ist das für mich wenig nachvollziehbar und das klingt eben genau nach Relativierung und Verharmlosung.
Alle Sicherheitsbehörden seien wachsam und arbeiteten Hand in Hand, sagt hingegen Bundesinnenminister Horst Seehofer. Sein Ministerium und das Bundeskriminalamt wollen sich dabei die Begriffe Feindes- oder gar Todeslisten nicht zu eigen machen. Die Behörden gehen nicht von einer konkreten Gefährdung für Personen wie Ritter aus. Laut BKA gäbe es dafür bisher grundsätzlich keine Anhaltspunkte, heißt es. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser kommt zu einer anderen Einschätzung.
Wenn beispielsweise bei Nordkreuz Soldaten, Polizisten sich in Chatgruppen organisieren, Munitionsvorräte anlegen, Leichensäcke bestellen und eben auch Namenslisten führen, dann zeigt das für mich ganz eindeutig, dass wir hier nicht von einer abstrakten Gefährdung sprechen, sondern dass es hier schon sehr, sehr konkret in tatvorbereitende Handlungen geht. Und deswegen müssen diese Menschen, die auf der Liste stehen, auch informiert werden und vor allem geschützt werden.
Das BKA argumentiert, würden wir alle Betroffenen informieren, hätten die Täter eines ihrer Ziele erreicht, verunsichern und Angst schüren. Manche Bundesländer informieren per Brief, andere gar nicht, kritisiert der FDP-Politiker Strasser weiter. Er verlangt eine einheitliche Regelung und eine Ombudsperson für Betroffene.
Panayotis Gavrilis mit Informationen aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Der sächsische Verfassungsgerichtshof hat gestern Abend geurteilt, bei der Landtagswahl in Sachsen dürfen vorerst 30 Kandidaten für die AfD über die Landesliste ins Rennen gehen. Zuvor hatte der Landeswahlausschuss diese Liste von 61 Personen auf 18 gekürzt, weil die Aufstellung der Kandidaten nicht rechtskonform gewesen sein sollte. Dagegen war die AfD vor Gericht gezogen und hat nun teilweise Recht bekommen. Die Reaktionen auf dieses Urteil fasst Beate zusammen.
Die Entscheidung des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs in Leipzig sorgt für Überraschung auf Seiten der Juristen und der Landespolitik, bei der AfD für Freude und bei Landeswahlleiterin Caroline Schreck für Ernüchterung.
Ich freue mich wirklich darüber, dass es so zeitnah gekommen ist und wir werden dieses Gerichtsurteil jetzt bei der weiteren Wahlvorbereitung umsetzen.
So der knappe Kommentar der Landeswahlleiterin. Aus Sicht des AfD-Landesvorsitzenden Jörg Urban ist der Teilerfolg, den seine Partei erzielt hat, Beweis dafür, dass der Landeswahlausschuss grob fahrlässig gehandelt hat.
Mit der Zulassung der 30 Listenplätze sind wir natürlich nicht absolut zufrieden. Wir sind der Meinung, wir haben keine Fehler gemacht. Wir hoffen, dass im Hauptsacheverfahren alle 61 Plätze noch zugelassen werden. Aber wir haben erstmal diese große Gefahr gebannt, dass wir am Ende ein Parlament haben, was den Wählerwillen nicht abbildet und was dann wahrscheinlich in eine Neuwahl gehen muss. Das ist abgeräumt worden. Und eins ist auch ganz, ganz deutlich geworden, dass wir hier überhaupt zugelassen wurden und dass es diese Entscheidung gibt, liegt nur daran, dass auch das Gericht erkannt hat, dass der Wahlausschuss rechtswidrig gehandelt hat.
Die in Sachsen regiert regierende CDU will die Gerichtsentscheidung nicht kommentieren. Ihr Koalitionspartner SPD zeigt sich dagegen erleichtert und Generalsekretär Henning Hohmann zollt den Verfassungsrichtern Anerkennung.
Ich halte das für die Demokratie in Sachsen für ein sehr kluges Urteil, weil damit die Wahrscheinlichkeit, dass die Landtagswahl für ungültig erklärt wird und wir danach nochmal neu wählen müssen, deutlich sinkt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass unsere Demokratie in Sachsen in einem sicheren Fahrwasser bleibt.
Ähnlich sieht das Valentin Lippmann, Innenpolitiker der Grünen im Landtag. Man gehe nun in eine Landtagswahl mit einer Verfassungsgerichtsentscheidung.
Für die Landtagswahl heißt es, dass die AfD ein geringeres Problem hat. Gleichwohl der Verfassungsgerichtshof auch gesagt hat, die Plätze 31 bis 61 ist nicht von vornherein davon auszugehen, dass das nicht zulässig war, was der Landeswahlausschuss gemacht hat. Insoweit gibt er in Teilen auch dem Landeswahlausschuss mit der Entscheidung vorläufig erstmal recht. Ich gehe davon aus, dass wir das Ganze im Wahlprüfungsverfahren wiedersehen werden.
Klaus Bartel, Rechtspolitiker der Linke-Fraktion im Landtag, spricht von einem spannenden Urteil von großer Tragweite. Bartel ist von Beruf Jurist. Die Verfassungsrichter haben mit ihrer Entscheidung ein Stück Rechtsgeschichte geschrieben, lobt er.
Ich hatte im Grunde genommen nicht nur unter dem Eindruck der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, aber auch wegen des Erlebnisses wie bisher diese Frage, kann ich mich vor der Wahl gegen vermeintliche Rechtsverletzungen in meinem Wahlrecht wehren? Und das ist ja auch von diesem Gerichtshof immer mit definitiv Nein beantwortet worden. Immer mit der Maßgabe, geht erst danach. Von diesem Heiligtum ist jetzt gewissermaßen das Verfassungsgericht abgewichen. Sagt, es geht, macht damit die Republik gewissermaßen, bringt sie in Zugzwang. Das wird in der Republik diskutiert werden. Das wird in der Wahlrechtsentwicklung, Wahlgesetzgebung, allem drum und dran zu erheblichen Debatten führen. Es ist eine kühne Entscheidung.
Denn bisher sehen Sachsens Wahlgesetz und die Wahlordnung keinen Rechtsbehelf gegen die Entscheidung des Landeswahlausschusses vor. In der Vergangenheit hatten die Verfassungsrichter Anträge wie den der AfD als unzulässig verworfen. Begründung: Das nachträgliche Wahlprüfungsverfahren habe Vorrang.
Reaktionen auf das Leipziger AfD-Urteil, zusammengefasst von Beate Dietze. Eine Betriebsrente für alle, obligatorisch für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Dieser Vorschlag kam heute nicht, wie vielleicht zu erwarten, aus der SPD, sondern von der CDU. Der Sozialflügel der Partei hat sich für eine Pflicht zur Betriebsrente ausgesprochen. Zumindest vom Timing passte das heute gut, denn neue Zahlen aus der Bundesregierung befeuern die Debatte um Altersarmut. David Zayons.
Jeder zweite Rentner in Deutschland bekommt weniger als 900 Euro gesetzliche Rente im Monat. Herausgefunden hat das die linken Abgeordnete Sabine Zimmermann durch eine Anfrage bei der Bundesregierung.
Ich finde, das ist eine Frage der Würde im Alter, dass man eben halt auch ausreichend Geld zur Verfügung hat, dass man da ein Leben bestreiten kann, wo man natürlich sich auch ein bisschen was leisten kann.
Für Zimmermann zeigen die Zahlen der Bundesregierung, dass die Renten in Deutschland nicht armutsfest sind. Schon im vergangenen Jahr hatte die linken Politikerin eine ähnliche Anfrage gestellt.
Naja, die Linke lebt davon, jedes Jahr Alarm zu schlagen,
spottet Peter Weiß, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der CDU. Wie auch das SPD-geführte Bundesarbeitsministerium verweist er darauf, dass die betroffenen Rentnerinnen und Rentner nicht alle per se arm sind. Viele von ihnen haben Ehepartner mit größerem Einkommen oder zusätzliche private Renten oder Betriebsrenten. Allerdings, die Zahl derjenigen, die im Alter Grundsicherung bekommen, hat sich in den letzten 15 Jahren fast verdoppelt. Inzwischen sind es mehr als eine halbe Million Menschen. CDU-Politiker Weiß gesteht ein, dass es künftig noch mehr werden könnten.
Weil wir jetzt dann auch Leute in die Rente bekommen, die zum Beispiel lange Phasen der Arbeitslosigkeit hinter sich haben oder die lange im Niedriglohnsektor gearbeitet haben, dass diese Zahl der Grundsicherungsanträge steigen wird. Und deswegen glaube ich, ist so eine Idee wie die Grundrente die richtige Antwort darauf.
Über die Grundrente diskutiert die Große Koalition aus CDU, CSU und SPD schon seit Monaten. Eigentlich sind alle dafür, es hängt aber daran, ob es eine Bedürftigkeitsprüfung geben soll. Die Grundrente würde auch einigen von denen, die derzeit weniger als 900 Euro bekommen, zu einer höheren Rente verhelfen. Das sei nicht genug, sagt Sabine Zimmermann. Für sie sind höhere Löhne das Entscheidende.
Wir brauchen einen höheren Mindestlohn, der vor Armut schützt, denn die 9 Euro, die wir jetzt im Moment haben, die schützen überhaupt nicht vor Altersarmut. Wir brauchen mindestens über 12 Euro.
Höhere Löhne wünscht sich auch CDU-Politiker Peter Weiß. Er sieht aber die Tarifpartner in der Pflicht, nicht den Staat.
Die Politiker bestimmen nicht über die Höhe des Mindestlohns, sondern wir haben ja zu Recht eine Regelung geschaffen, dass eine paritätisch besetzte Kommission aus Gewerkschaften und Arbeitgebern jedes Jahr festlegt, wie der Mindestlohn steigt. Und wir sehen ja auch, dass sie das hinbekommen, dass der Mindestlohn steigt.
Linken Politikerin Zimmermann fordert, dass die Löhne noch viel deutlicher steigen müssen. Andernfalls, so befürchtet sie, werde die Altersarmut dramatisch zunehmen.
Informationen von David Zajons, 18 Uhr, genau 30 Minuten, der Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend. Anfang der Woche haben israelische Soldaten mehrere Dutzend palästinensische Häuser am Rand von Ost-Jerusalem abgerissen. Sie seien zu nah an der Grenze gebaut, hieß es als Begründung. Die internationale Kritik an diesem Vorgehen war groß und nun reagiert auch der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas. Er will nach eigener Aussage zahlreiche Abkommen mit Israel aussetzen. Die Information dazu von Benjamin Hammer.
Es war eine scharfe Rede, die der palästinensische Präsident vor Vertretern der palästinensischen Führung hielt. Mahmoud Abbas, der bereits 84 Jahre alt ist, hatte zu einer Dringlichkeitssitzung geladen. Anfang der Woche hatte die israelische Armee palästinensische Häuser in Ost-Jerusalem abgerissen und das mit Sicherheitsbedenken begründet. Ein Teil der Häuser befand sich in jenem Gebiet, das laut den Oslo-Abkommen von den Palästinensern kontrolliert werden soll. Der palästinensische Präsident wirft Israel vor, sich nicht an Abkommen zu halten und will die daher aussetzen. Wir verkünden, dass wir die Verträge aussetzen, die wir mit Israel geschlossen haben. Laut Abbas geht es um alle Abkommen, die Israel und die Palästinenser seit 1993 vereinbart haben. Betroffen wären damit auch die Abkommen des Oslo-Friedensprozesses. Israel und die palästinensische Autonomiebehörde arbeiten in mehreren Bereichen zusammen, zum Beispiel bei der Wasser- und Stromversorgung und im Sicherheitsbereich. In Israel gibt es die Furcht, dass im Westjordanland Chaos ausbrechen könnte, falls palästinensische Sicherheitskräfte ihre Zusammenarbeit mit Israel einstellen. Mehrfach haben palästinensische Polizisten und Geheimdienstmitarbeiter in der Vergangenheit dabei geholfen, Terroranschläge auf Israel zu verhindern. Das Verhältnis zwischen Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde ist extrem angespannt. Seit Jahren gibt es keine offiziellen Verhandlungen mehr, ein sogenannter Friedensprozess ist nicht in Sicht. Seit Anfang des Jahres behält Israel einen Teil von Steuern und Zöllen ein, die es für die Palästinenser erhebt und weiterleitet. Israel wirft den Palästinensern vor, mit dem Geld Attentäter und deren Familien zu finanzieren. Aus Sicht der Palästinenser kommt es aber dem Bruch von Verträgen gleich, wenn Israel die Gelder kürzt. Der palästinensische Präsident Abbas hat nun ein Gremium beauftragt, zu prüfen, wie die Abkommen mit Israel ausgesetzt werden können.
Aus Tel Aviv, Informationen von Benjamin Hammer. Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge hat es als die schlimmste Mittelmeer-Tragödie dieses Jahres bezeichnet. Zwei Flüchtlingsboote waren gestern vor der Küste Libyens gekentert. Von mehr als 100 Opfern war die Rede. Die genauen Einzelheiten sind aber noch unklar. Carsten Kühntop mit dem aktuellen Kenntnisstand.
Auch am Tag nach dem Unglück ist nicht zweifelsfrei geklärt, wie viele Menschen bei der Havarie vor der libyschen Küste ums Leben kamen. Zur Zahl der Menschen, die gerettet werden konnten, gibt es ebenfalls widersprüchliche Berichte. Nach Angaben der libyschen Küstenwache waren zwei Boote, in denen etwa 300 Migranten unterwegs waren, in Seenot geraten und gekentert. Etwa 137 Migranten, so die Küstenwache, seien gerettet worden und bisher sei nur eine Leiche geborgen worden. Die meisten Menschen an Bord seien aus Eritrea, dem Sudan und anderen afrikanischen Ländern nach Libyen gekommen. Unter ihnen seien auch Frauen und Kinder gewesen. Ein Sprecher des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, UNHCR, sagte, 147 Migranten hätten gerettet werden können, zwei davon schwebten noch in Lebensgefahr. Man schätze derzeit, dass 150 Migranten vermisst werden und womöglich ertrunken sind. Die Menschen waren von der Stadt Al-Khums aus in See gestochen, die 100 Kilometer östlich der Hauptstadt Tripolis liegt. Nachdem die Migranten in Seenot geraten waren, konnten örtliche Fischer einige retten, die dann der libyschen Küstenwache übergeben wurden. Einige von ihnen schwammen laut dem UNHCR selbst an Land. Dort wurden die Menschen zunächst von einer Partnerorganisation des Flüchtlingshilfswerks versorgt. Wie die Vereinten Nationen mitteilten, wurden mittlerweile 84 der Überlebenden in das Gefangenenlager Tadjoura gebracht. Tadjoura war Anfang des Monats aus der Luft angegriffen worden. Mehr als 50 Menschen kamen dabei ums Leben. Tadjoura ist eines von etwa 30 Gefangenenlagern in Libyen, in denen mehrere tausend Migranten festgehalten werden, unter Bedingungen, die meist menschenunwürdig sind. Die Inhaftierten sind schutzlos Missbrauch aller Art ausgesetzt, wie Vergewaltigung, Folter und Zwangsarbeit. Betreiber der Lager ist die international anerkannte Regierung des Landes. In ihrem Auftrag sind es örtliche Milizen, die die Lager verwalten. Die Vereinten Nationen fordern seit langem, die Lager aufzulösen.
Nach dem Bootsunglück vor der Küste Libyens bleibt die Lage unübersichtlich. Carsten Kühntop mit dem aktuellen Stand. Boris Johnson ist ein gefragter Mann. Zwei Tage nach seiner Ernennung zum britischen Premierminister und einen Tag nach seiner provokanten Antrittsrede hat er heute Einladungen aus Paris und aus Berlin bekommen und er hat sie angenommen, wie es heißt. In Telefongesprächen mit Emmanuel Macron und Angela Merkel wurde, so es zu hören, natürlich auch über den weiteren Brexit-Fortgang gesprochen. Dabei betonte Johnson nochmal, ein geordneter Brexit geht nur ohne einen irischen Backstop. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es dazu, Johnson solle sich nach seiner Wahl erstmal beruhigen, so Staatsminister Roth. In Brüssel übt man sich weiter in Zurückhaltung bei diesem Thema, wie unsere Korrespondentin Bettina Klein berichtet.
Für die Europäische Union hat sich im Kern nicht viel geändert. Warten auf London heißt die Devise. Seit jüngstem bedeutet das Warten auf Boris Johnson. Bleibt es dabei, dass er das Austrittsabkommen ändern will? Ist er anderenfalls nicht zum Gespräch bereit? Alles nur ein großer Showdown für den nächsten Wahlkampf im Vereinigten Königreich. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat seiner Sprecherin zufolge dem neuen britischen Premierminister jedenfalls gestern am Telefon zugehört.
President Juncker listened to what Prime Minister Johnson had to say and reiterated the EU's position that the withdrawal agreement is the best and only agreement possible in line with the European Council guidelines.
Das Austrittsabkommen ist das Beste und das Einzige, das es gibt, im Einklang mit den Richtlinien des Europäischen Rates. Auch diese Position wurde noch einmal wiederholt. Im Klartext, Änderungen daran wird es nicht geben. Gerne aber Ergänzungen der beigefügten politischen Erklärung, die rechtlich nicht bindend ist. Oder auch eine Analyse weiterer Ideen des Vereinigten Königreichs, vorausgesetzt, sie befinden sich im Einklang mit dem Austrittsabkommen. Abgesehen davon haben beide, Johnson und Juncker, ihre Handynummern ausgetauscht. Sollten die Briten weitere Gespräche wünschen, steht die EU-Kommission auch in den kommenden Sommerwochen zur Verfügung, versicherte der Präsident der Kommission, deren Amtszeit am 31. Oktober enden wird. Genau am selben Tag also, an dem nach heutigem Stand der Brexit stattfindet. Das ist im Moment jedenfalls die Arbeitshypothese der EU.
Our working assumption is that the United Kingdom is leaving the EU on the 31st of October. And we've also noted Prime Minister Johnson's commitment in this respect.
Das Bekenntnis von Boris Johnson zu diesem Datum hat man in der EU auch gehört. Gibt es also keinen weiteren Antrag auf eine Verlängerung, findet der Brexit am 31. Oktober statt. In diesem Fall bräuchte die britische Regierung auch keinen neuen EU-Kommissar zu benennen. Die Frage wäre da nur, Brexit mit oder ohne Austrittsabkommen. Angesichts der so wörtlich ziemlich kampfeslustigen Rede von Boris Johnson müssen wir auch auf eine Situation eingestellt sein, wo er den Planungen für einen No-Deal Priorität einräumt, auch um die Einigkeit in der EU zu testen, schreibt Michel Barnier in einem Brief an alle Hauptstädte der anderen 27 EU-Staaten. Ein No-Deal wäre niemals unsere Wahl, aber wir müssen auf alle Szenarien vorbereitet sein, so der bisherige EU-Unterhändler für den Brexit weiter. Der außerdem dazu aufruft, ruhig und den eigenen Prinzipien treu zu bleiben, sowie Solidarität und Einigkeit zu zeigen. Bisher ist die in der EU gewahrt. In Brüssel ist man auf Theaterdonner eingestellt, aber man ist sich auch der Gefahren bewusst.
Soweit Bettina Klein aus Brüssel. Wir kommen zum Ende der Sendung noch mal kurz zum Sport. Führungswechsel bei der Tour de France auf der zweiten Alpenetappe. Über den höchsten Punkt der Tour sorgte vor allem das Wetter für Spannung. Steffen Gahr.
Die Abfahrt vom Dach der Tour war eingehüllt in Weiß. Ein Räumfahrzeug versuchte alles, um die Wassermassen wegzuschieben und die Straße freizukriegen, aber vergeblich. Der Hagel hat das Etappenfinale verhagelt. Renner braucht ca. 30 Kilometer vor dem Ziel, um die Fahrer zu schützen. Richtig so, sagt Ralf Denk, der Teamchef des deutschen Teams Bora.
Ja, auf jeden Fall, weil wenn man die Bilder gesehen hat, es liegt Schnee, Schlamm auf der Strecke und wäre zu gefährlich gewesen, hier mit 80 im Berg runterzufahren. Und man hat ja ganz eine gute Lösung gefunden, dass man die Zeit oben im Col d'Isard nimmt eben.
Als erster war Egan Bernal oben am Gipfel des Iseron. Der Kolumbianer hat damit auch das gelbe Trikot des Gesamtführenden übernommen. Emmanuel Buchmann rutschte in der Gesamtwertung auf den 5. Platz. Denn der Franzose Thibaut Pinot, der bislang 5. war, musste das Rennen verletzungsbedingt aufgeben.
Und das waren die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Jonas Rehse.